wie Kind war.
Das heißt aber
15,
schon.
16, da
stand aber nie etwas anderes.
Alles, was gegangen ist, haben wir gemacht.
Ternitzer Geschichtl.
Podcast 100 Jahre Ternitz. Im September 2021 waren wir in der Behinderteninintegration Ternitz zu Gast. Bei der Gründerin Katharina Fürthbauer und ihrer Tochter Barbara Fürthbauer-Vecchioni.
Das Schwierigste vom Ganzen war, dass ich ja ein Niemand war. Mit einer Idee. Damals 1973 in der Sendung in eigener Sache praktisch das Problem angesprochen habe. Bis dahin war ja so, dass man die Behinderten nur versteckt hat. Durch den Zweiten Weltkrieg war das ja unwertes Leben und man eigentlich von Rauschkinder oder Inzucht geredet hat. Also man hat eigentlich, es hat auch keinen Arzt gegeben, der sich damit auskennt hat oder der sich damit beschäftigt hat. Also ich habe mir das nicht vorgestellt, dass das auch so ein Treffer wird, diese Sendung. Leute von, sogar von der Schweiz angerufen haben, gesagt haben, endlich traut sich wer aufstehen und sagen, ich habe ein behindertes Kind. Also das war wie ein Befreiungsschlag für die Leute, nicht? Ich war ja damals eigentlich sehr kurz, ich bin ja zugereiste Ternitzerin, ich bin 1971, 72 daher gezogen, am 73 war die Sendung und am nächsten Tag ist der Bürgermeister Samwald vor meiner Tür gestanden mit 10.000 Schilling in der Hand und hat gesagt, Frau Fürthbauer, ich muss Ihnen helfen, der Gemeinderat steht voll hinter dieser Entscheidung, machen Sie was. Also er war eigentlich, der an die Idee geglaubt hat. Und dann war dann noch der, eben der Sozialminister, der mit dann. Dann sind eben diese Vereine entstanden, die Elternvereine. Ich habe dann sackelweise die Post gehabt, wo ich dann nach Bezirken denen das geschickt habe, wie dann gesagt, redet euch mit den Leuten zusammen oder mit denen. Nein, das hat ja kein Internet gegeben, also es war ja nicht so leicht wie heute. Ne?
Wie alt war der Stefan gegangen. Da damals?
Der Stefan war damals 1973 5 Jahre, die Barbara war 4 Jahre.
Ja, aber was hat er gemacht damals mit den Kindern, wenn sie behindert waren?
Mitgenommen überall. Der Stefan ist bei mir in der Stadthalle gesessen bei einem Vortrag. Die Kinder, die ganze Aufbauarbeit haben die Kinder. Am 23. Dezember sind auch meine Kinder dabei gewesen. Da waren auch die Leidtragenden. Und ich auch keine Zeit gehabt. Es ist dann Schritt für Schritt gegangen. Von der Politik her habe ich eigentlich sehr wenig Unterstützung gehabt.
Weil es die immer einfach nicht
war zu neu. Das hat sich eigentlich noch niemand damit richtig beschäftigt. Ich kann mich erinnern, ich bin 20 Mal reingefahren in die Landesregierung. Ich bin unverrichteter Dinge wieder heimgefahren. Ja. Niederösterreich ist immer ein schwarzes Bundesland gewesen und ich war eigentlich dem Roten Lager zugerechnet und habe das auch nie bestritten. Und damals war der Präsident der Lebenshilfe, das war die einzige Einrichtung, die damals schon gegeben hat für Behinderte, war gleichzeitig der Leiter der Sozialabteilung im Land Niederösterreich. Also es war ja ein Interessenskonflikt für den. Also der hat mich überhaupt nicht angeguckt, weil ich war für ihn ja Konkurrenz für die Lebenshilfe.
Aber warum ist es nicht gemeinsam mit der Lebenshilfe gegangen?
Die hat mich boykottiert, wo es noch gegangen ist. Also wir haben damals eine Schulsammlung gemacht und dann haben sogar die Lebenshilfe Einspruch dagegen. Aber wir haben aber eh nur da im Bezirk. Die wollten das alleinige Ding sein. Ne? Ich habe aber nur 3 Monate praktiziert in Solina, weil ich mir das anschauen wollte, schon im Hinblick auf die Zukunft meines Sohnes. Und es hat mir so absolut nicht gefallen, die Art und Weise, wie man dort das gemacht hat. Und ich habe meine eigene Vorstellung gehabt zu dem Ganzen. Wir haben dann eine Bausteinaktion durchgeführt. Die Gemeinde Neunkirchen, muss ich sagen, die war eigentlich auch sehr übervorsichtig. Also sie sind gekommen und haben gesagt, na, nehmen Sie irgendeinen Gemeinderat in Ihren Vorstand ein, dann geht's leicht. Und der Bauhof hat mir nicht einmal eine Schaufel geglichen, also wie man damals in Neunkirchen, die alte Brabitzgasse, das war eine alte Schule, da waren da 2 Klassenräume mit 2 Blumskassetten und einem Kanonenofen, das haben sie uns dann zur Verfügung gestellt. Ne? Haben wir so eine Spendenaktion gehabt und da haben uns die Leute halt Fliesen gespendet, aber die Arbeit haben wir selber gemacht. Man hat uns sogar damals verboten, einen Weihnachtsmarkt zu machen, weil der Lions-Club in Neunkirchen in Weihnachten, also es war wirklich schwierigst, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich erinnern, bei der ersten Spendensammlung, wenn wir Bausteine verkauft haben, hat mir einer gesagt, was wollen Sie für die Rauschkinder, gehen zusammen. Dann haben wir in Neunkirchen, wollten wir ausbauen, weil wir dann schon zu klein waren, ist dann die Gemeinde gekommen und gesagt, naja, wir müssen ja eine 1 Million Schilling Kaution legen, weil der Steinberger den Platz beansprucht für einen Parkplatz. Dann bin ich eben wieder nach Ternitz gegangen zum Bürgermeister und der Bürgermeister hat uns da das eine Grundstück geschenkt, wo eben die Werkstatt jetzt da steht. Und auch die Aufschlüsselungskosten erlassen. Also das muss ich sagen. Also Samwald ist ein Leuchtstern. Dann ist mein Mann dazugekommen, weil der hat ein Rückenleiden gehabt und hat dann beim Schillinger aufgehört und hat aber ein Jahr lang diese ganze technische und Aufbau und da übernommen in der Zeit. Und dann haben wir noch Neunkirchen und Ternitz weitergeführt und dann das hintere Teil dazu gebaut, damit wir ganz übersiedeln können. Und dann ist das Projekt eben mit dem Wohnhaus entstanden. Da haben wir dann einen Wohnbaukredit gekriegt von der Landesregierung. Ja, aber ziemlich viel in Eigenregie und mein Mann war da ein unheimlich guter Verhandler mit den Firmen, dass sie uns die günstigen Preise gemacht haben. Dann habe ich eine Freundin gehabt, die mit einem Architekten verheiratet war, der uns kostenlos die ganzen Pläne zeigen hat. Ja, und so ist halt Schritt für Schritt weitergegangen. Mhm. Ne?
Wie haben Sie die Zeit damals erlebt?
Ja, relativ anstrengend, würde ich sagen. Also mit wenig Freizeit in der Familie, eigentlich sehr viel Außerhaus und sehr viel Engagement rundherum.
Aber es war nie ein Thema, da nicht mitzumachen, oder?
Mitgefangen, würde ich mal sagen. Hat sich gar nicht zur Diskussion gestellt. Die Berufung, würde ich sagen, von der Mutti, dass sie das aufhört und vom Papa, also war es das halt einfach. Mhm. Das war normal. Also man hat sich keine Gedanken gemacht, das war halt einfach.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, sie haben es ja nie aufgelehnt dagegen. Also sie haben das eigentlich, gut, der Stefan, den ist das sowieso Hauptsache, es tut sich was, also denen war das kein Problem. Für sie war es natürlich schon eine massive Einschränkung. Aber sie hat es eigentlich auch ohne Murren mitgetragen, muss ich sagen. Also es war nie eine Debatte, ich mag nicht und ich will nicht, das habe ich eigentlich nie gehört.
Weil Sie sagen, die Werkstätte, was ist der Gedanke dahinter? Weil da steht irgendwie weg von der Mitleidsmasche, haben Sie da geschrieben.
Also früher hat man gesagt, na ja, ich kaufe das halt, weil es ein Behinderter gemacht hat. Und das war für mich ein Ausdruck, den ich absolut nicht vertragen habe. Und ich wollte den Behinderten die Möglichkeit geben, dass sie Rechte und Pflichten haben. Also sie wollten nicht nur auf der Rechtslastig sein, sondern sollten auch Pflichten haben, nicht? Und sie sollten auch das Gefühl haben, ich gehe arbeiten. Also, und wir haben dann auch versucht, diese Artikel so hochwertig zu präsentieren, dass kein Mensch auf die Idee gekommen ist, das ist Behindertenarbeit. Ich meine, es sind sicherlich Leute gekommen, gehen wir in die Behindertenwerkstatt, nicht? Aber sie haben es dann nicht gekauft mit den Hintergedanken, na gut, ich kauf's halt, dann hast du dann daheim weg. Sie haben das wirklich dann brauchen können und haben das auch geschätzt und sind dann auch zwischendurch dann schon einkaufen gekommen, nicht nur zum Weihnachtsmarkt, sondern wenn sie ein Geschenk gebraucht haben. Das ist ja unheimlich viel Laufkundschaft früher gewesen, nicht? Also, es ist jeden Tag wer da gewesen, nicht? Das hat ja alles aufgehört jetzt, nicht? Das hat sich ja fürchterlich verändert alles, nicht? Die Situation, wie ich sie meiner Tochter übergeben habe, ist eine völlig andere. Sie hat sich total umstellen müssen. Es ist auch sehr angefeindet worden, von außen her meine Idee, die Behinderten, Anführungszeichen, arbeiten zu lassen. Nicht? Man hat gesagt, na, die nutzt die Behinderten aus, hat's geheißen. Was heißt ausnutzen? Ich habe ihre Fähigkeiten gefördert und haben das dann verkauft und haben das auf die Seiten gelegt, was uns blieb ist, um das zu investieren. Also ich habe nicht profitiert von dem Ganzen. Also es war nur eine Wertschätzung ihnen gegenüber und dass sie sagen können, naja, ich hab das nicht gekriegt, weil ich ein Behinderter bin, sondern ich habe auch selber meinen Teil dazu beigetragen. Also das war mir sehr wichtig und das ist uns nach wie vor wichtig. Und das ist auch jetzt noch, wenn wir auf Industriearbeit umsteigen haben müssen, weil wir ja diesen ganzen Zeug, diese Blummeln und das Zeug, das geht ja alles nicht mehr. Es hat sich ja der Markt total verändert. Es sind nur zwei, glaube ich, die Industriearbeit und die Flechterei, was eigentlich noch attraktiv ist.
Ja, Druckstick ist nach wie vor attraktiv. Industriegruppe eben, Lohnarbeiten für andere Firmen. Flechterei, Tischlerei nach wie vor natürlich. Und das andere sind halt Gruppen, die schon tun, also hauptsächlich für Märkte, aber natürlich nicht mehr das, was wir früher gehabt haben. Ich meine, die Produkte sind jetzt im Handel so billig zu erhalten, nämlich für jedermann. Früher, wie die Mutti angefangen hat, gab es Blumen nur im Großhandel. Das heißt, kaufen wir dann auf Messen, aber nicht im Geschäft nebenan. Naja, jetzt haben wir einen Teddy, einen NKT. Die löschen Container. Die haben so billige Preise, dass wir sie nicht einmal mehr einkaufen können zu dem Preis. Naja, was soll ich da noch tun? Ich meine, wenn ich eine Kerzen kaufe, die kauft der Kunde um einen halben Preis beim Actionmarkt, weil ich muss ja was draufschlagen. Ich tue ja was dazu. Ich meine, ich möchte ja was dran verdienen. Weil wir brauchen Geld. Wir kriegen nicht das Ganze von der Landesregierung. Es ist ja so, dass wir Taggeld kriegen. Wir kriegen für jeden Klienten, den wir betreuen, ein Taggeld von der Landesregierung. Das ist niederösterreichweit gleich geregelt. Das basiert hauptsächlich auf der Pflegegeldstufe.
Wobei, da möchte ich da noch einwenden. Das war früher auch nicht so. Dieses Taggeld wurde auch mit Hintergrund schwarze Einrichtung, rote Einrichtung. Es war nicht einheitlich. Also ich habe das schlechteste Tag gerade gehabt.
Ja, ist die Landesregierung seinerzeit zur Kontrolle gekommen und hat einmal geschaut, was kann der Behinderte. Und wenn er halt gut gefördert war, hat er natürlich mehr können. Das war aber dann wieder zum Nachteil der Einrichtung, weil je besser der Behinderte war, desto weniger Geld hast du für den gekriegt. Das heißt, wenn ich mit dem nur spazieren gegangen bin, gesungen habe und tanzt habe, dann aber hat er natürlich nicht Blumen stecken können, dann hat er nicht vielleicht bis 10 zählen können, weil er was auflegen muss und das einsackeln muss. Natürlich hat er dann einfach ein höheres Geld gekriegt, was für die Einrichtung insofern wieder günstig war.
10% oder 15%, was wir uns selber erarbeiten haben müssen, Investitionen waren sowieso nicht inbegriffen. Es war nur der reine Betrieb. Und jetzt, glaube ich, sind wir bei 25%.
Ja, je nachdem. Aber ca. 20% kann man auf jeden Fall nur sagen, dass wir
zuarbeiten müssen,
um den laufenden Betrieb erhalten zu können.
Weil Sie sagen Industriearbeiten, was kann man sich da darunter vorstellen?
Verschiedene Firmen, die einfach Arbeiten außer Haus vergeben. Wir haben die Firma Hilti, da haben wir Ankerstangen und Patronen und Schrauben, die werden dann speziell zusammengepackt. Also da werden halt dann in einen Sackerl kommen einmal zwei Stangen, zwei Patronen, 7 Schrauben rein. Die anderen sind es auch mit verschiedenen Dimensionen und das muss halt gezählt werden, genau, und wird dann in Kartons verpackt. Und ich kann es Ihnen vorhin gerne zeigen. Das ist schon anspruchsvolle Arbeit für den Einzelnen, gell, dass er wirklich genau zählt. Sie müssen wirklich stimmen. Und die haben wir jetzt auch schon mindestens 10 Jahre, also sind wirklich treue Kunden, wo wir das ganze Jahr beschäftigt sind damit.
Und
auch, was das Tolle ist, unsere Klienten wissen, wann ich denen was Falsches hingebe. Und ich so wie einspringen müssen. Ja, ich meine, ich kenne mich schon aus, aber so gut dann auch wieder nicht, dass ich das alles so im Kopf habe und habe auch falsche Stangen hingeben. Und der sagt zu mir, das ist aber die falsche Stange für das Sackel. Oder wir haben dann ein Sackel als großes hingegeben zum Picken. Und nein, ich habe die falschen Etiketten hingelegt, weil ich mich vergriffen habe. Sagt, aber für das Set ohne Etikett können die kleinen Sackel, nicht die großen. Ich weiß nicht, was drinnen ist. Also, die nehmen das schon ernst. Also nicht so, nein, ist mir wurscht, ich mache halt, was man dir gibt. Oder wir haben jetzt eine zweite große Firma bekommen vor 2 Jahren. Die erzeugen Filter fürs Rauchen, ganz spezielle. Und da werden die Schachteln gefalten, verpackt zu 55 Stück.
Müssen sie auch zählen, glaube ich, gell?
Ja, also die wird abgewogen, aber es ist auch sehr genaue Arbeit. Das hören wir halt rundherum, wir sind sehr verlässlich und wenn wir zusagen, dann halten wir das auch ein. Und
das ist ordentlich und termingerecht und das ist eigentlich das, was uns auszeichnet.
Frau, können Sie sich noch erinnern?
Ja. Ich meine, ich muss sagen, der Herr Kirchschläger, der war 5-mal da. Und er war sogar da, wie er nimmer mehr Bundespräsident war. Und er hat eigentlich uns sehr großen Respekt entgegengebracht. Er hat mir selber noch persönlich Weihnachtskarten geschickt, weil er das eigentlich einer der wenigen war. Und interessanterweise muss ich sagen, wieso der Kontakt zu ihm entstanden ist. Er hat einmal in einer Aktion Licht ins Dunkel, hat er bei der Eröffnung seinerzeit gesagt, wie diese Aktion eröffnet wird, sagte er, schätzt diese Aktion, aber er sieht nicht ein, dass man, ich kann mir nicht mehr genau an seinem Wort hat, er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass das Wichtige eigentlich vom Staat erledigt werden sollte und nicht auf Spenden aufgebaut werden muss. Und ich habe das dermaßen toll gefunden von ihm, dass ich ihm zurückgeschrieben habe und gesagt, ich möchte mich herzlich bedanken für diese Worte, weil es ist das, was ich als Mutter selbst empfinde. Und auf das hinauf hat sich da persönliche ein Dings entwickelt. Und wie gesagt, er war 5-mal heraus. Also ich muss sagen, er war ein ganz großer
Freund, kann man fast sagen.
Wie kann man sich so einen Tagesablauf vorstellen eigentlich für einen Klienten?
Im Wohnbereich jetzt?
Ja, im Wohnbereich oder der würde in der Werkstätte dann auch arbeiten.
Ja, grundsätzlich ist es so, wie jeder von uns einen normalen Tagesablauf hat. Ich meine, irgendwann in der Früh klingelt der Wecker, sei es jetzt zwischen 6 und 7, sage ich jetzt einmal, je nachdem, wie schnell sie in der Früh sind. Dann ist halt Morgentoilette, je nachdem, entweder man kann selbstständig oder kriegt Unterstützung vom Betreuer. Dann das gemeinsame Frühstück, dann muss die Küche noch gemacht werden, damit es also sauber ist. Zumindest das Tisch abgeräumt, Geschirrspüler, also wir haben schon Reinigungskraft, aber so dieses normale Tisch abräumen, das müssen Sie schon selber machen. Ja, dann gehen Sie noch mal ins Zimmer, holen Sie Ihre Sachen, kommen in die Arbeit rüber. Da haben wir jetzt so, dass wir einfach ein gemeinsames Frühstückszeit haben. Das heißt, sie trinken herüben, meistens noch mal in Ruhe einen Kaffee, dann spülen, manche spülen Karten, manche lesen, manche plaudern miteinander. Und so bis dann auch alle mit den externen Bussen kommen, beginnen wir halt so um 8:45 Uhr an und für sich spätestens fangen wir dann einmal an mit den verschiedenen Tätigkeiten in den einzelnen Gruppen. Das ist dann bis 12 Uhr. je nachdem, wenn das Wetter schön ist, kann es einmal sein, dass wir zwischendurch spazieren gehen oder wir haben jemanden im Haus, der dann wieder so Lernprogramme macht oder wir haben einen Chor. Wir hatten auch zwei externe Sportlehrer, mehr oder weniger, die ins Haus gekommen sind, hat sich halt jetzt durch Covid leider auch wieder eingeschränkt. Ja, dann gibt's Mittagessen gemeinsames, dann gibt's die Mittagspause, je nachdem beim Wetter draußen oder herinnen. Und dann arbeiten wir meistens noch einmal bis so gegen drei. Und dann ist noch einmal zusammenräumen, Arbeitsplatz in Ordnung bringen, spielen dann wieder, ja, eben dann entweder spielen oder wir machen draußen sportlich irgendwas. Wir machen sonst hin und wieder mal Ausflüge, grillen, also so, dass der Wochenablauf auch ein bisschen abwechslungsreich ist. Dann 15:30 ist an und für sich die Werkstätte beendet, aber beim Bus heim, die, die ins Wohnheim gehen, gehen dann rüber. Meistens gibt's dann drüben Kaffee, Kuchen, wenn es gibt, dann gehen manche selbstständig einkaufen, die holen sich dann ihre Sachen, die sie halt wollen, sei es einmal eine Cola oder eine Zeitung oder gehen ins Kaffeehaus. Ihre Zimmer sollten die, die so weit dazu in der Lage sind, selbstständig oder und mit Hilfe des Betreuers in Ordnung bringen. Das ist auch einmal in der Woche, da ist er eher schon beschäftigt. Dann gibt's gemeinsames Abendessen, Fernsehen, Karaoke singen, Playstation spielen, ich weiß nicht was, alles was man halt so machen kann.
Das ist ein richtiger Familienersatz, oder? Also
das ist im Prinzip das Gleiche, was jeder da eigentlich im Alltag daheim bringt. Unter der Woche passiert natürlich dann nicht mehr viel. Ein bisschen Fernsehen, dann geht's ins Bett. Und am Wochenende ist es halt so, dass er später natürlich beginnt, der Tag langsamer anfängt.
Ausflüge dann ja, dass sie das jetzt doch jetzt differenziert, weil früher hat es noch keine Altengruppe gegeben, nicht?
Ja, es ist abhängig. Wir haben drei verschiedene Wohnbereiche, mehr oder weniger. Wir sagen Oldies, Bad Goldies, wo wirklich die drinnen sind, die schon älter sind, mehr Pflege brauchen, die zum Teil auch nicht mehr in die Werkstätte herüberkommen, hin und wieder sie besuchen uns schon und manchmal arbeiten sie ein bisschen mit, aber schon diesen Pensionistenstatus haben. Da passieren die Aktivitäten vermehrt unter der Woche. Da ist am Wochenende weniger los und die Jungen, die unter der Woche eigentlich arbeiten, die haben dann am Wochenende einfach mehr Zeit, dass man mal einen Ausflug macht, dass man was auch immer, man will was nach Wien oder gehen ins Kino oder geht spazieren, wandern. Es gibt dann noch zusätzlich so Therapieangebote, wie Masseurin kommt ins Haus, wenn man Physiotherapeutin, die ins Haus kommt. Wir haben Hundetherapie, wo auch von extern eben jemand kommt. Ja, so versucht man halt.
Fußpflege.
Ja, Fußpflege zu servieren. Also manches decken wir im Haus ab, wo es halt bequemer ist, dass man sagt, okay, es ist besser, die kommen ins Haus. Die Jüngeren schauen wir schon, dass die halt Fußpflege außer Haus machen, dass die zum Friseur außer Haus gehen, einfach damit der Kontakt in die Gesellschaft einfach besser ist. Natürlich wäre es einfacher, wenn alle im Haus an einem Tag 15 Leute die Haare geschnitten kriegen, ist weniger Aufwand, als wenn ich jedes Mal schauen muss, wann geht wer wohin und wo muss ich den vielleicht noch hinführen, aber das wäre dann eine Qualitätsminderung.
Wie ist der Kontakt zu den Familien, zu den Klienten?
Na, unterschiedlich. Manche haben keine Familie, manche haben nur mal Geschwister oder Onkel oder Tanten, da sind keine Eltern mehr da. Manche sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden bei uns. Manche fahren einmal in der Woche heim, manche fahren einmal im Monat heim. Es ist verschieden.
Wie ist das Einzugsgebiet, kann man das so sagen?
Ja, man führt sich grundsätzlich Bezirk Neunkirchen.
Kirchschlag
haben wir noch im Hochholkersdorf. Also grob ist es Bezirk Neunkirchen.
Ja, ich finde das ja immer interessant, weil ihr habt ja sicher persönliche Beziehungen zu jedem, wo man so miteinander arbeitet und so das Leben verbringt eigentlich.
Ja, natürlich. Und ich meine, ich würde jetzt aber sagen, davon profitieren auch manche Kollegen im Haus. Ich meine, ich kenne jeden. Also die, die jetzt schon ewig lang bei uns sind, kennen ja nur, wir waren gleich alt. Naja, es ist ja so, ich meine, und das ist natürlich, gerade wenn sie älter werden, ist das dann schon wieder interessant, weil die haben einfach Eigenheiten, wie es halt auch im normalen Fall ist. Ich meine, man geht schon wieder zurück im Leben. Also, und da ist halt dann ganz praktisch, darauf zurückgreifen zu können und zu sagen, ja, das kann ich erzählen, das war schon vor 40 Jahren so, da war auch schon so und die Familie, da war das auch schon so. Aber natürlich ist es immer eine schwere Entscheidung, wenn man dann sagen muss, so wie wir es auch schon hatten, wir können einfach die Betreuung nicht mehr gewährleisten, weil einfach der Pflegeaufwand so groß ist, dass wir ihn nicht mehr hundertprozentig stemmen können. Wir können ihn zwar emotional sicher bestens stemmen und auch von der Würde her, aber wir haben die Kapazitäten nicht. Wir bräuchten dann wirklich in jedem Dienst eine Krankenschwester und das ist unfinanzierbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut allen weh. Also das tut sowohl uns weh, als auch den Klienten, die mit ihnen wohnen, weh, wenn wir dann sagen, es geht nicht mehr, es muss in ein Pflegeheim. Und da haben wir halt schon gehofft, dass wir über die Senecura ein bisschen fixer unseren Fixplatz bekommen, was wir leider nicht. Wir haben immer interveniert im Mund. Bitte gebt
der Plan
uns einen
war.
Fixen Platz für unsere Klienten. Wir werden nicht mehr als einen wahrscheinlich brauchen.
Wir wollten sogar dazu zahlen.
Wir zahlen von mir aus, damit wir ein Bett wirklich fix haben, wenn wir einen brauchen, dass der wirklich nach Ternitz kommt, damit wir ihn auch besuchen können. Wenn der in Ternitz ist, haben wir ja auch gemacht bei der letzten, die haben wir dann Gott sei Dank in Ternitz untergebracht. Da ist das Café, da sind wir rüber, da war dann eine Messe, dann sind sie zum Teil auch drüben zum Friseur gegangen. Da war das eine Gemeinschaft, die war nicht ganz weg, die Dame. Aber war halt leider nicht bei jedem möglich. Also wir haben es jetzt zweimal gehabt. Die andere haben wir in Bottendorf gehabt. Na, wie oft fährst du nach Bottendorf, wenn ich 15 andere betreuen muss, mit zwei Leuten im Dienst? Geht nicht so leid, es dir tut, muss man ehrlich sagen. Ja, da sind wir schon ein bisschen unglücklich drüber, dass das einfach nicht möglich war, so umzusetzen. Nicht von einem Tag auf den anderen, in zwei Wochen, drei Wochen, das überbrückt man schon, gell?
So ist es.
Das sind andere Mühlen, die leiden wir nicht mehr.
Man muss ja sicher sagen, sie waren sehr hartnäckig, oder? Weil manche würden sagen, unbequem.
Die Sturheitste war ja schon beinhart, ja. Und auch nicht höflich. Das war teilweise sehr unhöflich, ne? Ich kann mich erinnern, ich habe dem Kreis gern furchtbaren Brief geschrieben, weil ich mich fürchterlich geärgert habe. Er hat mir zurückgeschrieben und hat mir Geld geschickt. Das hat sich ja keiner interessiert für Behinderte. Ne? Es hat einen einzigen Arzt gegeben in Wien, der sich mit Behinderten beschäftigt hat. Ich bin nach Deutschland gefahren mit meinem Sohn, ich bin in die Schweiz gefahren mit meinem Sohn. Man hat ja nicht gewusst, was tue ich mit einem Behinderten. Das muss man sich vorstellen. Da kriegst du ein behindertes Kind und stehst vor null. Du weißt überhaupt nichts, dass es überhaupt eine Behinderte gibt. Als Mutter hast du ja gar nicht damit auseinandergesetzt, du setzt voraus, dass du ein gesundes Kind kriegst. Und dann hast du auf einmal ein Behindertes. Und auf einmal ist die Welt schwarz. Und damals hat es geheißen, was der bis 6 Jahre nicht gelernt hat, lernt er nie mehr. Und das muss man sich vorstellen, den Druck, den man damals auf die Kinder ausgeübt hat. Ich habe einen Neinsager erzogen, weil er sagt jetzt auch noch immer nein. Weil er war in einem Panzer. Nicht? Also das, und niemand hat da gesagt, wo kann ich fördern, was soll ich tun, wo muss ich Augenmerk hinrichten? Nicht? Das kann sich ja niemand vorstellen heutzutage. Nicht? Du hast ja alle Möglichkeiten. Das war ja auch das Wichtige, wo ich damals den Sozialminister gesagt habe, eine Frühförderung. Nicht? Ich habe müssen von Tirol nach Wien fahren mit einem kleinen Kind, damit ich eine Therapie habe und dann wieder 5 Stunden mit dem Zug heimfahren. Also das ist ja unsinnig sowas. Nicht? Es muss doch möglich sein, dass man solche stationäre Sachen macht, wo die Therapeuten zu den Eltern kommen oder zu einem Sammelplatz, wo ich hinkommen kann. Nicht? Also ist damals auch entstanden, die Frühförderung, aber auch nur im Burgenland. Das war ein rotes Burgenland und damals ist die erste Frühfördererstelle entstanden mit einer Therapeutin, die zu mir gekommen ist, nach Neunkirchen im Krankenhaus, haben wir damals auch Therapie angeboten, die das dann übernommen hat. Die hat dann gesagt, dann druckt es ein Büchlein, was heißt, liebe Mutter, lieber Vater, wo Eltern, die ein behindertes Kind entbinden, damit die einmal ein bisschen einen Lichtblick kriegen, nicht damit man es weiß, welche Schritte und wie kann sich das entwickeln? Es muss nicht unbedingt das Todesurteil sein. Nicht? Es kann sich niemand vorstellen, was das für eine Belastung ist für Eltern. Und jetzt ist es ja wesentlich leichter. Du hast ja jede Hilfe, die du brauchst. Auch von der finanziellen Seite her. Nicht? Wir haben auf irrsinnig hohem Niveau. Nicht? Man kriegt ein Pflegegeld und eine doppelte Kinderbeihilfe. War ja nichts. Nicht? Sachen, die man hat, sieht man nicht. Man sieht nur immer die Sachen, die man nicht hat.
Trotzdem haben Sie geschrieben, dass Sie nicht so zufrieden sind mit dem, wie es jetzt ist.
Naja, schauen Sie, es hat sich jetzt die Sichtweise fürchterlich verändert. Früher war der Behinderte der Hilfsbedürftige, also der, dem wir vielleicht Rücksicht nehmen müssen. Die Integration klappt nach wie vor nicht. Also das, da haben wir eigentlich nichts erreicht.
Integration war so der erste Begriff. Dann haben wir sie inkludiert, dann haben wir sie, ich weiß nicht was, also ich weiß nicht, welchen Ausdruck wir im Moment schon haben. Also wir haben ja, glaube ich, den 6. Ausdruck für das Gleiche. Eigentlich sollte man miteinander leben. Wir finden tolle Worte, Wortschöpfungen, die keiner mehr kennt. Und die Integration, die eigentlich ursprünglich für den Behinderten diese Schiene war, wo wir da versuchen, die zu integrieren. Der versucht heutzutage noch einen Behinderten zu integrieren. Na gut, der redet mit. Hören wir in den Medien irgendwas, dass ein Behinderte integriert werden muss? Na gut, ich soll ja inkludieren oder ich weiß nicht was, aber nein, das interessiert niemanden.
Vielleicht war einfach die Zeit noch nicht dafür bereit, oder die ganze Gesellschaft.
Wenn man dahinter, wenn man die Kraft hat oder eine Person dafür abstellt, die sich nur darum kümmert, dass man draußen bei einem Verein mitmacht, die permanent mitgeht, dann wird es vielleicht funktionieren, nur dazu fehlt uns das Personal. Also wir könnten das nicht auch noch stemmen. Ich meine, es reicht wirklich die Werkstätte plus das Wohnhaus. Das schafft man dann einfach nicht mehr. Da fehlen uns die Ressourcen.
Und
Vielleicht. Oder die Eltern, die...
So ist es. Genauso wie alle anderen, wir so viele Dinge als selbstverständlich ansehen, sehen jetzt auch die Eltern das als selbstverständlich an. Gibt es Einrichtung und gewiss hin und damit ist für mich die Feuer erledigt.
Und das denkt da keiner mehr dann, dass es vielleicht keinen Platz gibt für das Kind, das jetzt in der Sonderschule ist. Es ist einfach so. Die Generation von der Mama, die haben wirklich gewusst, wenn ich nicht selber irgendwie was tue oder schaue, dann hat mein Kind keinen Platz. Dann ist das aufgebaut worden, natürlich alle Einrichtungen, wir haben ja mehr sein, nicht nur wir im Bezirk. Die haben sukzessive aufgestockt, nur irgendwann ist das auch voll. Und du kannst ja nicht immer mehr reinstecken in eine Einrichtung, es soll ja noch menschlich bleiben. Ja, und jetzt sind aber rundherum die meisten voll. Es sind sowohl in den Tageswerkstätten fast alle Plätze belegt, als auch im Wohnbereich. Und ich habe jedes Jahr 3, 4 Anrufe, die plötzlich dastehen. Mein Kind ist 16 oder 17, ist jetzt hört heuer mit der Schule aus und ab September kommt es zu ihnen und sage ich, das ist nett, wenn sie das so sehen, aber leider entspricht es nicht der Tatsache, ich bin voll. Naja, aber sie müssen, also sage ich, nein, ich muss gar nichts. Grundsätzlich bin ich privat, grundsätzlich hat die Landesregierung keinen Zugriff auf meine Plätze, ich habe auch keinen.
Dadurch, dass wir von der Landesregierung die allerwenigste Unterstützung gehabt haben und auch nie angefordert haben, haben die keinen Zugriff. Also wir können selbst entscheiden, wen wir nehmen oder wen wir nicht nehmen.
War das für Sie von vornherein klar, dass Sie das übernehmen werden, das Lebenswerk Ihrer Mutter?
Also im Hinterkopf war es natürlich schon immer irgendwie, aber ich habe dann schon einen anderen Weg eingeschlagen. Also ich bin schon immer im Sozialbereich geblieben. Ich habe dann beim Professor Retter mal eine Zeit lang gearbeitet.
In Amerika eine Zeit lang
gearbeitet. Ja, und habe dann Physiotherapie gemacht, immer im Behindertenbereich, aber also immer Frühchen oder Schwerstbehinderte. Irgendwann habe ich dann doch beschlossen, weiterzumachen. Wobei ich schon nach wie vor, wenn ich ehrlich bin, schon ein lachendes und ein weinendes Auge habe. Ich habe meinen Beruf wirklich sehr gern gemacht. Und es gibt schon Tage, wo ich mir denke, mein Gott, jetzt so Krankenhausdienst mit Kindern oder mit Babys.
Wie oft sind Sie noch da?
Ganz wenig. Insofern, es war für mich eine ungeheure Beruhigung, dass Sie das übernehmen. Der Geist, der dahinter steht, den kann ich einem Fremden ja gar nicht übermitteln. Sie ist ja aufgewachsen mit diesem Denken und sie hat jetzt Gott sei Dank jemanden gefunden, glaube ich, der auch reinwachsen ja. In dieses Denken. Ne? Und das war mir dann schon eine große Beruhigung, dass sie das gemacht hat, muss ich sagen. Ne?
Sie wird ja auch beleidet noch immer.
Ja, es war ja ein Glück, weil wir haben es eh versucht mit anderen, aber es hat eigentlich nicht funktioniert. Ne? Ganz von Anfang an wollte ich eigentlich ja auch den Rucksack nicht umhängen. Ne?
Nein, aber passt, ich mache es gerne, also bitte da jetzt keine falschen.
Ja, es ist also anstrengend, ja. Und die Verantwortung wird immer mehr. Früher hast du nicht so Angst haben müssen, wenn irgendwas passiert, dass da gleich einer dich klagt. Kaum passiert was, klagte der nicht. Und das war jetzt wegen Impfen, nur ein Beispiel. Lassen Sie ja nicht alle impfen. Jetzt habe ich bei der Bezirkshauptmannschaft angerufen, Leines Mutter. Habe ich gesagt, mein Kind ist in einer Behindertenwerkstatt, kann ich darauf bestehen, dass mein Kind von einem geimpften Betreuer betreut wird?
Weil er kann keine Masken tragen, weil das einfach nicht ausbehindert, das ist sowieso ausgenommen.
Hat er gesagt, nein, das können Sie nicht, Sie können einem außernehmen aus der Werkstatt. Sag ich, na, das ist ja nicht unbedingt das, was ich will. Aber wie geht's weiter? Hat er gesagt, also wenn jetzt wirklich das Kind von einem ungeimpften Betreuer angesteckt wird, dann ist der Leiter haftbar. Die kann ja nicht den ganzen Tag hinter die Betreuer herrennen und schauen, ob die Masken umhaben. Aber sie ist haftbar. Das muss ich mir vorstellen.
Die Geschichte ist einfach so bewundernswert für Ihnen, was Sie da gemacht haben und geleistet haben. Dankeschön.
Konzept und Inhalt Magister FH Gabriele Heiden und Robert Graf. Musikalisches Geleit Leopold Eibel. Technische Umsetzung Robert Graf.